Stefan Büß ist freier Journalist und Autor. Er schreibt unter anderem für das Redaktionsnetzwerk Deutschland, den Spiegel und veröffentlicht auf der Plattform Steady den Newsletter Inseln der Zeit. In seinen Texten beschäftigt er sich mit Zeitgestaltung, Organisationskultur, gesellschaftlichem Wandel und mentaler Gesundheit. Vor kurzem ist sein Buch Die zeitintelligente Organisation bei Haufe erschienen. Wir sprechen heute darüber, wie Stefan zum Thema Zeit gekommen ist, diskutieren über den Begriff Teilzeit und sprechen darüber, was Betroffene und Organisationen dafür tun können, gut mit der eigenen Zeit und der Zeit anderer umzugehen. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist im Teilzeit-Talente-Podcast.
Hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Ich habe natürlich dein Buch durchgeschmökert in den letzten Wochen und ja, finde es sehr interessant, dass sich gefühlt gerade sehr viele Menschen mit dem Thema Zeit beschäftigen. Ich auch. Ich hatte hier vor kurzem im Podcast auch Jonas Geißler zu Gast, den du auch kennst, der sich ja auch mehr oder weniger hauptberuflich mit dem Thema Zeit beschäftigt. Und ich glaube, Zeit ist quasi das Thema der Zeit, vor allem wenn wir über die Arbeitsbelastung, über Care-Arbeit, über Erwerbsarbeit und die Frage sprechen, ja, wie kriegen wir das denn alles zusammen? Aber bevor wir da tiefer eintauchen und gucken, so was kann jeder und jeder Einzelne tun, was können aber auch Organisationen tun, um einen ja besseren Umgang mit Zeit in dem Unternehmen oder der Organisation zu fördern? Erstmal die Frage an dich, die ich immer stelle: Wie bist du denn persönlich zum Thema Zeit gekommen?
Also ich glaube, dass das stark mit meinem Wunsch nach Selbstbestimmtheit, nach Unabhängigkeit zu tun hat, den ich schon immer hatte. Also da war schon immer der Drang, irgendwie ja möglichst autonom und selbstbestimmt zu leben. Und da ist man natürlich dann auch ganz schnell beim Thema Zeit, weil man logischerweise dann darüber nachdenkt, wie kann ich meine Zeit möglichst autonom gestalten? Wie frei bin ich da eigentlich? Deswegen war so zeitliche Autonomie für mich schon immer sehr wichtig, ohne dass ich jetzt gesagt hätte, Zeit ist mein Thema, sondern eher wahrscheinlich so ja, individuelle Freiheit, Selbstbestimmung auch oder sogar vielleicht gerade im Arbeitskontext. Also ich habe lange gedacht, dass Arbeit eigentlich eher so ein Hindernis im Leben darstellt, das man überwinden muss, ehe man zu dem Leben hinkommt, das man eigentlich führen möchte. Also dass so diese 8 Stunden, diese klassischen, die ich dann irgendwann mal am Arbeitsplatz zu erbringen hätte, so die beschwerliche Zeit des Tages während die Freizeit so der angenehme, lebenswerte Teil ist. Und das sehe ich jetzt schon lange nicht mehr so, aber es hat mich auf jeden Fall geprägt. Wahrscheinlich, weil ich so in meiner Jugendzeit habe ich im Baumarkt gearbeitet. Das war eine sehr unschöne erste Erfahrung mit der Arbeitswelt. Habe dann irgendwie im Zivildienst einen schrecklichen Vorgesetzten gehabt. Also Arbeit war für mich sowas, sowas Entfremdendes irgendwie auch, was mich entfremdet hat von dem, was ich eigentlich bin, wie ich leben möchte und ein Ort, an dem quasi nicht viel von mir übrig bleibt, so, an dem ich mich sehr stark anpassen muss. Aber ich glaube, so die Hauptprägung kommt eher aus meiner sozialen Herkunft. Mein Vater hat als Schlosser gearbeitet, also täglich schwere körperliche Arbeit verrichtet. Und das war natürlich ein Berufsleben mit sehr hohen Belastungen, auch Entbehrungen, gesundheitlichen Einschränkungen. Und ja, das hat einerseits bei mir dazu geführt, dass mir Arbeit als nicht besonders reizvoll vorkam. Und andererseits wurde mir aber vorgelegt, dass Arbeit das Wichtigste ist. Also ich muss meine Interessen den Interessen des Arbeitgebers unterordnen. Das ist so das Wichtigste, was ich zu berücksichtigen habe, dass ich mich quasi, dass ich leistungsbereit bin, pflichtbewusst, einfach auch eine ausgeprägte Bereitschaft habe, meine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Und das ist so die Prägung und das beeinflusst sehr stark, wie ich auch über Zeit denke. Also wenn ich heute über Arbeitszeitreduzierung schreibe oder spreche oder über, wie schön es ist, einfach mal nichts zu tun, ne, oder regelmäßig Pausen zu machen, dann mache ich das nicht aus so einer natürlichen Position heraus, weil ich das ein Leben lang so kenne. Da habe ich mich sogar tatsächlich mal mit Jonas Geißler, den du mal zu Gast hattest, drüber unterhalten, weil der hatte einen der renommiertesten Zeitforscher als Vater, der ohne Armbanduhr gelebt hat. Ja. Und da haben wir festgestellt, dass wir über die gleichen Dinge sprechen, aber eine ganz andere Prägung haben. Und ich mache das eben nicht aus so einer natürlichen Position heraus, sondern eher als, ja, Zeit ist etwas, was ich sehr funktional sehe und musste erst wirklich auch teils schmerzhaft lernen, dass ich stärker auf die eigenen Bedürfnisse, auf meine Zeiten für Pausen halt einfach achten muss und merke auch immer noch, dass man so dieses Ideal, dass Arbeit im Mittelpunkt steht und dass man sich selbst unterordnet und sich anpassen muss, das schüttelt man halt auch nicht so leicht ab. Also ich glaube, das ist so ganz stark die biografische Erklärung oder eine Erklärung, die ich für mich gefunden habe, warum mich dieses Thema so fasziniert oder beschäftigt. Aber es gibt natürlich auch noch einen eher fachlichen Zugang. Also ich habe, wie gesagt, einerseits so dieses Streben nach Unabhängigkeit und zeitliche Autonomie und dann andererseits diese kulturelle Prägung und familiäre Prägung, die mir sagt, wie ich eigentlich über Zeit zu denken habe. Also, dass ich so sehr funktional über Zeit denke, also gehe ich eigentlich sinnvoll mit meiner Zeit um, verschwende ich vielleicht gerade meine Zeit oder sind nicht gerade die Zeiten am wertvollsten, in denen ich auch mal die Zeit vergessen kann, wo ich eben nichts Nützliches tue? Ist das nicht eigentlich gerade das Wertvollste, was ich im Leben habe? Und ja, da ist man bei einem Zielkonflikt eigentlich, ne? Dass man einerseits die Zeit nutzen möchte, möglichst effizient und dass man das Beste rausholt aus der Zeit, aber andererseits eben auch die Zeit einfach genießen möchte oder vergessen möchte. Und daneben diesen Konflikt, dass ich meine individuellen Zeitpräferenzen habe, aber eben auch ganz stark geprägt bin durch unsere Zeitkultur, durch meine, durch meine Herkunft. Und das hat mich schon immer interessiert, wie so individuelle Lebensrealitäten oder Belastungen so mit systemischen Faktoren zusammenhängen. Und da bin ich dann während meines Soziologiestudiums irgendwann auf die Zeitsoziologie gestoßen, auf die Beschleunigungstheorie von Hartmut Rosa, die ja auch sehr einflussreich war. Also da hat Hartmut Rosa, 2005 war das, in seinem Buch über Beschleunigung erklärt, dass, ja eigentlich erklärt er im Kern da das Paradox, dass wir im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung ganz, ganz viele Beschleunigungsschübe erfahren haben, ob jetzt Kommunikation oder Verkehr, Transport, also alles ist irgendwie immer schneller geworden. Mhm. Aber die Menschen haben trotzdem, jetzt ist, glaube ich, gerade wieder so ein Beschleunigungsschub durch KI. Mhm. Ja. Und wieder verbindet sich die Hoffnung damit, dann gewinnen wir ja jetzt endlich Zeit. Also dieser Menschheitstraum ist, glaube ich, sehr alt und der kommt gerade wieder auf. KI nimmt uns die Arbeit ab und dann können wir endlich das tun, wo wir Lust drauf haben. Und das hat sich halt in der Vergangenheit nie bewahrheitet. Und dieses Paradox zeigt Hartmut Rosa da in dieser Theorie, dass wir immer versuchen, schneller zu werden. Also auch das Lebenstempo ist immer schneller geworden. In der Hoffnung, dass dann irgendwann so dieser Zustand erreicht wird, jetzt habe ich endlich Zeit und jetzt habe ich so viel Zeit eingespart, dass ich sie investieren kann für etwas Schöneres. Und das funktioniert eben nicht, sondern es ist eher, man geht eher noch gehetzter durchs Leben, weil durch diese ganzen Beschleunigungsschübe, man kommt schneller von A nach B, man kann schneller kommunizieren. Dadurch wachsen die Optionen, die man ja zur Verfügung hat. Also es ist immer mehr möglich, man muss aus immer mehr Möglichkeiten auswählen. Man glaubt, immer mehr tun zu können und will das dann irgendwie auch, weil andere schaffen das ja auch. Also möchte man vielleicht noch dorthin reisen oder noch diesen Job haben oder so. Also ganz viel, was man sich auf die Bucketlist schreibt und man hetzt eigentlich nur hinterher. Also das fand ich sehr, sehr interessant und da habe ich auch viele Antworten gefunden auf die Frage, die mich so zu Beginn meines Soziologiestudiums sehr interessiert hat, nämlich warum leben wir eigentlich in einer Gesellschaft, die von Wohlstand geprägt ist, aber so viele Menschen klagen eigentlich über Zeitarmut. Warum schaffen wir dieses Problem nicht ab und warum haben wir eine Gesellschaft, die weitgehend von Wohlstand geprägt ist, von Sicherheit, von einer guten Gesundheitsversorgung und trotzdem gibt es ein so hohes Maß an psychischer Erkrankung, an Stress, an Erschöpfung. Und da habe ich viele Erklärungen halt in diesem zeitsoziologischen oder in dem Zeitthema gefunden. Und ja, das war sehr ergiebig und da bin ich dann auch als Journalist und Autor dran geblieben.
Jetzt sprechen wir hier im Podcast ja über die Teilzeit. Und meine erste Frage geht da natürlich an dich, die Gretchenfrage. Was hältst du denn von dem Begriff Teilzeit?
Er ist so ein bisschen ambivalent. Ich glaube, die erste Reaktion ist erstmal positiv auf den Begriff, weil das ja eigentlich mit der Vorstellung verbunden ist, dass es so Wahlmöglichkeiten gibt. Also ich kann Vollzeit arbeiten, ich kann aber auch Teilzeit arbeiten, habe dann vielleicht mehr Zeit für andere Dinge. Ich habe auch eben schon von meiner Baumarktzeit gesprochen in den Sommerferien, als die anderen im Freibad lagen und ich dann da irgendwie schuften musste. Das habe ich zweimal gemacht und beim zweiten Mal habe ich das gemacht unter der Bedingung, dass ich eben nicht mehr in Vollzeit arbeite. Also im Grunde als Modell ist das für mich schon positiv besetzt. Aber ich bin mir natürlich auch sehr im Klaren darüber, dass der Begriff auch mit sehr konkreten Nachteilen oder Benachteiligungen verbunden ist. Und da auch so eine implizite oder manchmal auch explizite Wertung drin steckt. So eine Ungleichwertigkeit zwischen Vollzeit, also das sind so die richtigen Arbeitskräfte, und Teilzeitkräfte sind die sind auch manchmal da.
Ja, spannend finde ich ja auch, für mich steckt da auch immer diese Idee drin, Vollzeit ist jemand, der seine gesamte Lebenszeit der Arbeit widmet, was ja auch Quatsch ist in der Regel, ja, und ein Teilzeitler macht das genau nicht so. Also das ist so, einmal kriegst du quasi den ganzen Menschen mit Haut und Haar und einmal kriegt man nur so ein Stückchen.
Das ist auch so. Genau, das ist, glaube ich, auch die Wunschvorstellung.
Ja, absolut. Genau. Also das gibt ja das schöne Konzept des Ideal Workers, ja, also diese Idee zu sagen, der ideale Arbeitnehmer ist eben immer verfügbar, der hat keine anderen Verpflichtungen, der muss nicht schlafen, der muss nicht essen, der muss, also einfach nur eine Maschine, die arbeitet im Endeffekt.
Ja, und diese Norm ist, glaube ich, immer noch sehr mächtig. Also mittlerweile sind ja, glaube ich, etwa 40% der Beschäftigten in Deutschland in Teilzeit, aber es wird immer noch behandelt wie so eine Ausnahme von einer Norm, die aber eigentlich schon lange keine Norm mehr ist. Das sind so die problematischen Aspekte, die ich dann auf jeden Fall auch mit dem Teilzeitbegriff vor allem verbinde.
Ja, also sehe ich absolut. Das ist genau das, worum es auch oft zu Problemen in Organisationen, in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation kommt, Teilzeitkräfte weniger wertgeschätzt werden, weil man eben nicht versteht häufig, dass die Ausnahme keine Ausnahme mehr ist und dass sich die Art, wie wir zusammenarbeiten, verändern muss, damit das wieder funktioniert. Ja, das ist der einzige Weg, um da rauszukommen und nicht zu sagen, die blöde Ausnahme soll weg. Aber das ist natürlich das, was häufig immer noch versucht wird, aber ganz, ganz überspitzt gesagt. Mhm. Ja. Ja. Jetzt würde ich gerne mit dir vor allem so ein bisschen drauf gucken heute. Also ich finde es total spannend, dir zuzuhören. Es ist super schön zu hören, wenn sich jemand so ein bisschen philosophisch auch oder soziologisch in deinem Fall mit diesen Themen beschäftigt. Ich würde gerne noch so ein bisschen konkreter werden und drauf gucken. Zum einen, was bedeutet denn diese Perspektive auf Zeit, die du hast jetzt für Teilzeitkräfte? Also was können die denn tun, um besser mit ihrer Zeit klarzukommen oder umzugehen oder bewusster vielleicht? Und auf der anderen Seite natürlich auch, darüber schreibst du ja auch in deinem Buch, was kann ich denn jetzt als Organisation tun? Weil wir beobachten ja momentan im unternehmerischen Kontext ganz viel Zeitverschwendung oder Produktivität ist ja was eigentlich super schwierig ist, teilweise durch die vielen Unterbrechungen, durch die Art und Weise, wie wir heute arbeiten. Also da gibt es ja ganz viele Hindernisse, die Produktivität und die gute Nutzung von Zeit behindern. Fangen wir mit den Teilzeitkräften an. Was ist aus deiner Erfahrung oder aus deiner Recherche auch hilfreich?
Also ich würde sagen, dass so das Wichtigste ist, dass man wirklich die eigene Zeit schützt und das Teilzeitmodell wirklich mit klaren Regeln versieht und sich daran hält. Also das ist eigentlich eine Aufgabe, die ich vor allem bei den Organisationen sehe, die freie Zeit ihrer Mitarbeitenden zu schützen. Darauf kommen wir dann vielleicht im nächsten Schritt, wie das aussehen könnte und warum das heute halt noch nicht so funktioniert. Ja. Also in der Realität ist es sehr häufig so, dass eben die Grenzen zwischen Erwerbsarbeit und privater Zeit sehr durchlässig sind. Und gerade Teilzeitkräfte sollten da besonders drauf achten. Ich habe das auch eben selbst erlebt. Ich habe nach der Geburt meiner Tochter vor 8 Jahren eine Teilzeitstelle in der Redaktion angenommen, also 60%. 3 Tage, für die ich bezahlt wurde, klingt erstmal nicht so viel. Ich würde auch sagen, dass ich recht gut darin bin, so meine Arbeit zu organisieren und so zu gestalten, dass an den Zeiten, wo ich nicht da bin, dass dann auch eigentlich alles geklärt ist. So. Aber die Arbeitsweise des Teams oder auch der Rhythmus der Redaktion und des Mediums, für das ich gearbeitet habe, hat eben nicht so funktioniert, sondern da hat sich das eigentlich eher an dieser vollen Präsenz orientiert. Und deswegen hat das, egal wie effizient oder gut organisiert ich war und egal wie abgeschlossen eigentlich das war, was ich hinterlassen habe, hat es trotzdem nicht geklappt, dass ich dann wirklich meine private Zeit, in der ich ja immerhin ein paar Monate altes Kind zu betreuen hatte, diese Zeit habe ich nicht als geschützt erlebt. Also ich habe sehr oft, wenn ich so mit dem Kinderwagen, mit der Tochter unterwegs war, irgendwie in der Stadt, auf dem Wochenmarkt oder bei uns irgendwie im Wald, nebenbei, als sie geschlafen hat, ich saß auf der Bank, vielleicht war sie auch wach und habe dann aufs Handy geschaut und gesehen, oh, da ist jetzt schon wieder irgendwas. Morgen erscheint mein Artikel, da ist jetzt noch irgendwas unklar. Und ja, dann hat man diesen Chat da offen, da sind neue Nachrichten, da ist dann vielleicht sogar gar nicht bekannt, dass ich frei habe, obwohl ich das im Kalender vermerkt habe. Teilweise habe ich Anrufe, Telefonate geführt, die dann 30 Minuten gedauert haben. Und das ja auch alles unbezahlt, wohlgemerkt. Ne? Also das klingt jetzt vielleicht irgendwie wie Kleinigkeiten, ja hier und da mal ein kurzes Telefonat, da eine Nachricht beantworten. Aber ich habe das als sehr belastend und sehr herausfordernd erlebt. Es gab ja auch keine Arbeitszeiterfassung, in der ich das dann nochmal nachhalten konnte. Das hätte es vielleicht ein bisschen erträglicher gemacht. Aber ich wusste, das ist ja auch alles, es wird irgendwie so vorausgesetzt, weil man halt vielleicht Arbeit heute als so mobil, digital versteht und so man irgendwie hinnimmt, dass die Grenzen verschwimmen, so als wäre das ganz natürlich. Aber es war also so diese mentale Entgrenzung war für mich, glaube ich, wirklich es war definitiv die Zeit zu meiner höchsten Belastung, obwohl ich auf dem Papier ja nie zuvor und nie danach weniger gearbeitet habe. Ne? Also es waren 24 Stunden, aber es war natürlich viel, viel mehr durch die Arbeit, die ich trotzdem noch gemacht habe oder auch einfach durch diese gedankliche Arbeit, die ja gar nicht gesehen wird. Und deswegen würde ich das betonen, dass man als Teilzeitkraft die eigene Zeit schützen muss und aber vor allem als Team, als Organisation lernen muss, mit solchen Fällen, die ja keine Sonderfälle sind, sondern man muss ja einfach Arbeitszeitmodelle als eine Vielfalt viel stärker sehen. Und da müssen Organisationen einfach mehr Verantwortung übernehmen und viel mehr Respekt für die freien Zeiten ihrer Mitarbeitenden halt aufbringen.
Mal ganz ketzerisch dazwischen gefragt, warum sollten die das tun?
Ich glaube, dass es auf jeden Fall die Arbeitsabläufe verbessert, weil es ist ja auch für ein Team nicht schön, wenn irgendwie eine Frage offen ist und der oder die ist ja heute gar nicht da. Das heißt, Teams sind da nicht unbedingt scheinbar drauf vorbereitet und wollen so diesen Vollzeitcharakter möglichst erhalten. Aber ich finde, Organisationen sollten eigentlich auch ein Interesse daran haben, dass ihre Mitarbeitenden nicht ausbrennen, so wie das bei mir halt faktisch passiert ist. Ja. Ich habe mich da in dieser Zeit zum ersten Mal in meinem Leben aufgrund von Depressionen krank melden müssen. Dann falle ich halt aus, dann bin ich 2 Wochen raus, der Stress für das Team wird noch größer. Ich komme zurück, es ändert sich vielleicht nicht genug, ich falle wieder aus und kündige irgendwann. Also das ist jetzt alles, kann man alles allgemein sagen, aber ich habe das alles genauso, war exakt so bei mir. Und das ist ja nicht, es ist nicht im Interesse von Unternehmen, dass die Leute nicht leistungsfähig sind, dass sie gestresst sind, dass sie krank werden. Und ich sehe da einfach auch, wie gesagt, eine soziale Verantwortung. Sie haben ja auch eine gesetzliche Fürsorgepflicht.
Ja.
Allein deshalb sollten Sie es tun. Aber es ist letztlich auch im eigenen Interesse. Und da zielt ja auch mein Ansatz einer zeitintelligenten Organisation darauf ab, dass man hier ja auch die Leistungsfähigkeit, die Produktivität, die Qualität der Ergebnisse, also die Leistungen, sind ja auch besser, wenn Menschen in ihrem Rhythmus funktionieren und nicht permanent gestresst sind. Das geht ja auch zu Lasten der Arbeitsqualität letztendlich. Deshalb ist da, glaube ich, das oft noch nicht bewusst, dass man das nicht macht, um irgendwie einen schönen Arbeitsplatz zu haben oder irgendwie das als Wellnessprogramm für die Mitarbeitenden versteht, sondern das ist eigentlich die Grundlage dafür, dass wir überhaupt gut arbeiten können.
Ja, absolut. Also ich habe jetzt ein bisschen provokant nachgefragt, aber also ich sehe das genauso wie du. Jetzt lass uns mal die Kurve Richtung Organisation machen. Du hast gerade schon nochmal den Begriff zeitintelligente Organisation genannt. Was ist denn eine zeitintelligente Organisation? Fangen wir doch mal damit an.
Ich glaube, wir sind schon angefangen damit, also so dieses Thema Verantwortung zu erkennen, ist schon mal ein Ausdruck von einem intelligenten Umgang mit Zeit. Intelligent finde ich auch, wenn man sich der ganzen Bandbreite und Vielfalt und Tragweite des Themas Zeit bewusst wird. Also das wird meistens ja eher verhandelt unter diesem Gesichtspunkt der Dauer, also wie lange arbeite ich jetzt? Vielleicht noch gibt es das Thema Überstunden und auch Flexibilität ist so ein Begriff, der dann oft fällt. Aber es steckt eigentlich viel, viel mehr in dem Thema Zeit am Arbeitsplatz. Also, um ein paar Beispiele zu nennen, wie gehe ich eigentlich mit unterschiedlichen Chronotypen um? Wie gehe ich damit um, dass jeder Mensch einen eigenen individuellen Rhythmus hat? Also einen inneren, nicht nur einer externen Zeit folgen muss, die Organisation vorgibt, sondern jeder Mensch hat eigene Präferenzen, hat einen eigenen Schlaf-Wach-Rhythmus, kann anders auf Belastung reagieren. Dann das Thema, wie konzentriert kann ich eigentlich arbeiten oder wie abgelenkt bin ich ständig? Das ist auch eine Frage der Zeitgestaltung. Habe ich sowas wie Fokuszeiten vielleicht? Oder ist das alles irgendwie eins? Also das Kommunizieren und das konzentrierte Arbeiten. Kann ich sowas wie Jobsharing machen bei uns im Unternehmen? Habe ich Modelle für Menschen, die vielleicht gesundheitlich eingeschränkt sind oder die schon älter sind, also die man vielleicht auch noch im Unternehmen halten möchte? Ja. Wie ist eigentlich unser Umgang mit Zeitdruck? Ist unsere Arbeit so organisiert, dass das quasi einfach strukturell vorgesehen ist, wie das halt in vielen Berufen ist, oder haben wir einen Weg, um auf Zeitdruck zu reagieren und das eher zur Ausnahme werden zu lassen? Also es ist so viel da drin. Und das zu erkennen, wäre für mich auf jeden Fall zeitintelligent. Und vor allem auch, dass man Zeit eben nicht immer nur funktional oder so ergebnisorientiert betrachtet. Zeit hat ja so ganz viel zu tun mit Timing, ne? Etwas zum richtigen Zeitpunkt zu tun oder auch sich auf etwas einlassen können, in so einen Flow geraten, wo dann man eben nicht sagt, das breche ich jetzt nach 10 Minuten ab, sondern ich habe jetzt einfach mal Zeit. Also das Wesen der Zeit ist eigentlich nicht so, dass man das alles immer in so Zeitcontainer irgendwie verpacken kann, so gleichförmig, ne? Und das zu erkennen, dass man nicht immer mit Zeitmanagement und Tools und Strategien halt versucht, noch mehr rauszuholen, noch effizienter zu werden, sondern erkennt, wie Zeit eigentlich funktioniert. Da sehe ich noch ganz viel Aufklärungsbedarf. Und das hat auch für mich viel zu tun mit einem intelligenten Umgang mit Zeit.
Gehört zu einer zeitintelligenten Organisation dann auch, dass Produktivität wichtiger wird als Zeit, als quasi Längen- oder Maßeinheit?
Also ich glaube, es ist schon wichtig, nach wie vor so Modelle zu haben, an denen man sich orientiert, also wie lange man jetzt arbeitet. Und ich würde jetzt nicht so diese These verfolgen, es geht nur noch um die Ergebnisse. Ne? So egal, wie lange das dauert und wenn man eine Aufgabe abgeschlossen hat, dann kann man nach Hause gehen oder so. Also ich glaube, man braucht schon noch einen Rahmen, sowohl für sich selbst, da habe ich ja eben auch schon drüber gesprochen, ne, dass man weiß, wie lange bin ich jetzt eigentlich hier oder wie lange bin ich eingeloggt. Und als Team braucht man, glaube ich, auch so etwas wie eine Referenzgröße, ne, wie lange man jetzt arbeitet. Also diese Struktur ist extrem wichtig für Arbeitnehmende. Also Selbstbestimmung, aber eben auch innerhalb fester Strukturen.
Ja.
Jetzt habe ich den ersten Teil deiner Frage vergessen.
Ich habe gefragt sozusagen, was ist denn die Maßgröße? Ist es Produktivität oder ist es Zeit?
Ach so,
also
ja.
Wie stehst du dazu?
Also, ja. Ja, also ich würde schon, das ist auch meine Idee, dass Produktivität auf jeden Fall wichtiger werden sollte. Das kann man zum Beispiel mit so Fokuszeiten erreichen, dass man sagt, wir haben jetzt Zeitblöcke, ein oder zwei, wo halt Beschäftigte ungestört und konzentriert an einer Aufgabe arbeiten können und auch nicht erreichbar sind. Und in diesem Zeitraum erleben dann viele, dass man extrem viel in kurzer Zeit schaffen kann, wenn man einfach mal fokussiert ist. Und das ist ja angenehm für das Team, weil es weniger Abstimmungsbedarf gibt. Es ist angenehm für jemanden, der endlich mal wieder das Gefühl hat, hier arbeite ich jetzt gerade an etwas Wesentlichem, an etwas Wichtigem. Und trotzdem ist das etwas Hochproduktives. Also nicht im Sinne von, wie kriegen wir noch mehr raus aus unseren Angestellten, sondern wie kommen wir zu guten Ergebnissen. Und das ist ein Beispiel, wie man halt Produktivität gewinnen kann. Auch das Beispiel Chronotypen, was ich schon genannt habe, trägt dazu bei, dass Menschen zu den Zeitpunkten arbeiten können, an denen sie halt einfach am leistungsfähigsten sind. Das heißt, sie sind dann produktiver, wenn sie als Frühtyp schon sehr früh morgens arbeiten können und als eher späterer Typ vielleicht auch die Möglichkeit haben, später anzufangen oder auch später am Tag zu arbeiten. Das zahlt alles auf die Produktivität eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin und damit auch auf die Produktivität der Organisation ein. Also das darf man schon mitdenken und ich glaube, das ist auch ein Ansatzpunkt, der dann auch die Organisation überzeugt, sich auf solche Experimente einzulassen, wie zum Beispiel eine 4-Tage-Woche. Das haben ja auch viele, die jetzt an den verschiedenen Pilotprojekten teilgenommen haben, haben das auch gemacht unter der Bedingung, das darf nicht zulasten unserer wirtschaftlichen Ergebnisse gehen. Und als sie gesehen haben, dass das funktionieren kann, hat man eben beides zusammengebracht. Ne? Also die klügere Arbeitsorganisation im Sinne der Beschäftigten, aber letztlich eben auch so, dass die wirtschaftlichen Kennzahlen weiterhin stimmen.
Und gleichzeitig glaube ich, um nochmal so den Bogen zum Thema Teilzeitarbeit spannen, ich glaube, dass diese Entwicklung Teilzeitkräften extrem hilft, weil ich habe das Gefühl, dass in vielen Organisationen heute ist sozusagen die Nutzung von Arbeitszeit eigentlich sehr dysfunktional, ja, also produktiv zu arbeiten ist schwierig und für Teilzeitkräfte erst recht, weil die zum Beispiel Meetings vollgeballert sind und dann 80% ihrer Arbeitszeit im Meeting sitzen und sich fragen, wann soll ich eigentlich meine Arbeit machen? Und wenn ich eben anfange, da an diesen Schrauben zu drehen, dann profitieren alle davon, insbesondere aber auch Teilzeitkräfte, weil es eben wieder möglich wird, mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe, gut zu nutzen für die Organisation.
Ja, deswegen gilt es, die Zeit nicht nur zu schützen, die halt außerhalb des Arbeitsplatzes liegt, sondern auch die Zeit, die ist ja für Teilzeitkräfte vielleicht nochmal wertvoller einfach auch, ne? Weil man weiß, man hat jetzt nur diese 24 Stunden oder wie viele Stunden auch immer, vielleicht auch weniger, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und Vollzeitkräfte, ja, da ist es eben so klassisch, das ist ja auch ein eher männlich dominiertes Modell, ne? Das heißt, der Mann, der morgens um 8 oder wann auch immer zur Arbeit geht, der weiß, ich bin jetzt den ganzen Tag hier. Ich bin völlig befreit von irgendwelchen familiären Verpflichtungen, weil das macht die Frau zu Hause. Ich komme einfach irgendwann wieder. Im besten Fall ist dann das Essen fertig. Also jetzt mal so ganz klassisch gedacht.
Ja, klar.
Ich kann einfach so lange hier bleiben, bis das Geschäft oder das Büro oder die Fabrik schließt. Und habe dann gar nicht so die Notwendigkeit vielleicht der intelligenten Arbeitszeitgestaltung, weil ich bin ja den ganzen Tag hier und irgendwann ist der Tag vorbei und dann mache ich halt morgen weiter. Das ist ein Modus, der für mich als Selbstständiger halt überhaupt nicht funktioniert, weil wenn ich den ganzen Tag irgendwie in meinem Homeoffice absitze und denke, okay, der Tag ist rum, aber hat mir eigentlich nichts gebracht und ich habe nichts verdient, dann ist das halt schlecht.
Also ich könnte dich noch ganz viele Sachen fragen, aber so mit Blick auf die Zeit, glaube ich, müssen wir langsam so ein bisschen zum Ende kommen. Vielleicht so rum. Gibt es noch was, was du gerne teilen möchtest an dieser Stelle, was ich dich noch nicht gefragt habe?
Also das Teilzeitthema finde ich natürlich auch sehr spannend. Ich würde auf jeden Fall nochmal betonen wollen, dass wir, glaube ich, irgendwie von dieser binären Vollzeit-Teilzeit-Vorstellung ein Stück weit wegkommen müssen. Also das ist einfach mir zu normativ gedacht, zu ungleichwertig auch gedacht. Bei Teilzeitkräften ist es ja oft so, dass sie dann auch in so einer Rechtfertigungshaltung sind. Es klingt dann so, als ja, wäre man nur teilweise da, teilweise am Arbeitsplatz, nur teilweise committed irgendwie, vielleicht auch mit dem Team, mit der Organisation. Und im Zweifel regeln es dann doch die Vollzeitkräfte. Also ich glaube, ich halte weder etwas von der Aufrechterhaltung des aktuellen Vollzeitmodells, noch bin ich dafür, dass alle jetzt Teilzeit arbeiten sollten, sondern es sollten möglichst alle so arbeiten, wie es halt ihren Lebensentwürfen, Lebensrealitäten entspricht, ihren gesundheitlichen Kapazitäten vielleicht auch. So kann man halt möglichst viele Menschen auch in die Arbeit reinholen, wenn sie nach individuellen Möglichkeiten halt arbeiten können. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir sowas, habe ich ja schon gesagt, wie eine Referenz brauchen. In meinem Buch nenne ich das Bezugszeit. Da versuche ich das so als neue Alternative zur Vollzeit zu entwickeln, die aus meiner Sicht halt einfach ein bisschen niedriger liegen müsste als die aktuellen 39 oder 40 Stunden, sondern vielleicht eher in so einem Korridor von 34 bis 36 Stunden. Das zeigen ja auch so diese Pilotprojekte zur 4-Tage-Woche, dass viele Organisationen da landen. Also, dass es weiterhin so eine kollektive Referenzgröße gibt. Und daran können sich halt individuelle Modelle orientieren, aber ohne, dass das eine besser oder schlechter ist. Und ja, ist vielleicht ein Stück weit Wunschdenken oder braucht einfach auch viel Zeit, aber ja, ich gehe auf jeden Fall stark davon aus, dass wir in Zukunft einfach viel mehr individuelle Lösungen brauchen und dass diese Ideal-Worker-Norm nicht mehr so Bestand haben kann.
Das ist ein schönes Schlusswort, Stefan. Das würde ich gerne so stehen lassen. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute.
Vielen, vielen Dank dir auch.